Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute fortfahren in der Predigtserie über das erste Samuel-Buch und wir kommen heute zu Kapitel 6. 1. Samuel, Kapitel 6. Wie in dieser Predigtreihe üblich, wollen wir auf das ganze Kapitel hören. Wir hatten letztes Mal gehört, dass die Bundeslade zu den Philistern kam und dass danach sehr viele Gerichtsschläge über die Philister kamen. Und jetzt kommt Kapitel 6, wir lesen ab Vers 1. So war die Lade des Herrn 7 Monate lang im Land der Philister. Und die Philister riefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Zeigt uns, auf welche Weise wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie sprachen: Wenn ihr die Lade des Gottes Israels fortsendet, so sollt ihr sie nicht leer fortsenden, sondern ihr müsst ihm unbedingt ein Schuldopfer entrichten, dann werdet ihr gesund werden und ihr werdet erfahren, warum seine Hand nicht von euch lässt. Sie aber sprachen: Welches ist das Schuldopfer, dass wir ihm entrichten sollen? Sie antworteten: 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse, nach der Zahl der Fürsten der Philister. Denn es ist ein und dieselbe Plage über euch alle und über eure Fürsten gekommen. So sollt ihr nun Nachbildungen eurer Beulen machen und Nachbildungen eurer Mäuse, die das Land verderbt haben. Und gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht wird seine Hand dann leichter über euch werden und eurem Gott und eurem Land. Und warum wollt ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten? Ist es nicht so, als er seine Macht an ihnen erwies, da ließen sie jene ziehen und so gingen sie fort. Und so nehmt nun einen neuen Wagen und 2 säugende Kühe, auf die noch nie ein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe vor den Wagen und treibt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen und legt die goldenen Kleinodien, die ihr ihm als Schuldopfer gebt, in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie fort und lasst sie gehen. Und gebt Acht, wenn sie den Weg hinaufzieht, der zu ihrem Gebiet führt, nach Beth-Shemesh, so hat er uns all dies große Übel zugefügt. Wenn nicht, so wissen wir dann, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat, sondern dass es uns zufällig geschehen ist. Und die Leute machten es so. Und sie nahmen 2 säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und sperrten ihre Kälber zu Hause ein. Und sie hoben die Lade des Herrn auf den Wagen, dazu das Kästchen mit den goldenen Mäusen und mit den Nachbildungen ihrer Beulen. Und da gingen die Kühe auf dem Weg geradeaus auf Beth-Shemesh zu. Sie gingen nur auf ein und derselben Straße und brüllten beim Gehen. Und sie wichen weder zur Rechten noch zur Linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach, bis an die Grenze von Beth-Shemesh. Die Beth-Shemiter aber schnitten eben den Weizen im Tal. Und als sie nun aufschauten, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Der Wagen aber kam auf den Acker Josuas, des Betschemiters, und stand dort still. Und es war ein großer Stein dort. Da spalteten sie das Holz des Wagens und brachten die Kühe dem Herrn als Brandopfer dar. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das dabei war, in dem sich die goldenen Kleinodien befanden, und setzten sie auf den großen Stein. An jenem Tag opferten die Leute von Bethschemesch dem Herrn Brandopfer und Schlachtopfer. Als aber die fünf Fürsten der Philister das gesehen hatten, kehrten sie am gleichen Tag wieder nach Ekron zurück. Und dies sind die goldenen Beulen, welche die Philister dem Herrn als Schuldopfer gaben. Für Ashdod eine, für Gaza eine, für Aschkalon eine, für Gath eine, für Ekron eine. Und die goldenen Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, von den befestigten Städten bis zu den Dörfern des flachen Landes. Und sie brachten sie bis zu dem großen Stein Abel, auf dem sie die Lade des Herrn niederließen. Er ist auf dem Acker Josuas des Betschemiters bis auf diesem Tag, bis zu diesem Tag. Und er, also Gott, schlug einige der Betschemiter, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Und er schlug von dem Volk 70 Mann und 50.000 Mann. Da trug das Volk Leid, weil der Herr das Volk mit einem so großen Schlag heimgesucht hatte. Und die Leute von Bethschemesch sprachen: Wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jearim und ließen ihnen sagen: Die Philister haben die Lade des Herrn wiedergebracht. Kommt herab und führt sie zu euch hinauf. Soweit die Schriftlesung. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich will es nicht ausschließen, dass es uns beim Lesen dieses Kapitels, zumindest einige Abschnitte innerhalb dieses Kapitels, so ähnlich geht wie beim letzten Kapitel. Wir fangen an zu schmunzeln. Nicht wahr, wenn man sich so ausmalt, wie die Fürsten der Philister eifrig und geschäftig und wohl mit Sorgenfalten auf ihrer Stirn hinter einem Kuhwagen herlaufen und kritisch untersuchen, wo denn diese Rinder hinlaufen, wo sie denn diesen Wagen hinziehen. Das hat schon irgendwie etwas Komikhaftes, oder? Und wenn wir dort am Straßenrand gestanden hätten, wir hätten noch nicht mal Buh zu brüllen brauchen, denn so etwas Ähnliches taten schon die Kühe, als sie in die Richtung der Grenze Israels ziehen. Ja, dieses Kapitel enthält durchaus etwas Humorvolles. Aber dieses Kapitel ist uns keineswegs gegeben, um uns zu erheitern. Vielleicht ist das ein Nebenprodukt, gewissermaßen eine Zugabe. Aber das Wort Gottes insgesamt ist uns nicht gegeben, auch heute Morgen nicht, um uns in eine frohgemute Stimmung zu versetzen, sondern es geht darum, dass wir Gott und sein Handeln erkennen. Die vorrangige Absicht des Kapitels, wenn wir uns einmal so das anschauen, was am ausführlichsten in diesem Kapitel berichtet ist, dann ist es das, was die Priesterschaft der Philister sagt. Und es ist uns wohl so ausführlich berichtet, weil wir achten sollten auf die Doppelzüngigkeit in dem, was sie sagen. Und auch auf die Verbohrtheit, auf die Sturheit der Stadtfürsten, wie sie in diesem Kapitel uns vor Augen geführt wird. Tatsächlich, dieses Kapitel handelt zu einem großen Teil, nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil von der Halsstarrigkeit der Verantwortlichen im Volk der Philister. Erinnern wir uns, was war eigentlich bisher passiert in diesen 7 Monaten, in denen sich die Bundeslade im Land der Philister befand? Und die Antwort lautet, es war eine Zeit unaufhörlicher Katastrophen. Wir hörten es am vergangenen Sonntag in der letzten Predigt. Man kann es auch noch einmal nachlesen in 1. Samuel 5. Die Folge davon war, die Bevölkerung der Philister, die normalen Menschen, die hatten schon längst verstanden, was hier passierte. Dagon, der da auf der Schwelle in seinem eigenen Tempel lag, beim zweiten Mal mit einem abgeschlagenen Kopf und mit abgeschlagenen Händen. Wir hörten dann von den Beulen am Unterleib bei den Bewohnern der Städte, mit denen die Bundeslade herumgereicht wurde, in Aschdod und in Gath. Und als dann schließlich die Bundeslade nach Ekron kam, da lesen wir sogar von Toten. Dazu kommt das Verderben, das über das ganze Land ging. Eine Plage offensichtlich von Mäusen und Ratten. Kurzum, in diesen 7 Monaten war das Volk der Philister mit viel Elend, Krankheit, Leid und Tod geschlagen. Und die normale Bevölkerung, sie raunte sich zu, das alles sind Gerichtsschläge des Gottes Israel. Ähnlich wie einst die Plagen, die über die Ägypter gekommen waren. Ja, die Bevölkerung, sie hatte schon längst verstanden. Es ist die Hand des Gottes Israels, der hier über diesem Volk und über diesem Land zum Gericht gerichtet ist. Das alles ist kein Zufall. Unter der Bevölkerung, unter den normalen Menschen, war kaum noch jemand, der darüber im Zweifel war. Und wir lasen das bereits in Kapitel 5. Dass dann auch die Menschen zu ihren Fürsten kamen. Zunächst zu den Fürsten und sagten, was sollen wir tun mit der Bundeslade? Und ihr Ratschlag gab, schickt sie woanders hin. Und so reist dann die Bundeslade an andere Orte. Und als sie schließlich an den Ort von Gath kam, von Ekron dann auch, da riefen die Leute schon, bloß nicht zu uns. Sie hatten es schon längst verstanden. Das Jammern, das Klagen, auch das Wissen der normalen Bevölkerung hatte eine deutliche Perspektive. Aber der Ratschlag der Fürsten hatte ihnen nicht geholfen. Und so kamen sie jetzt zu den Priestern, zu den Wahrsagern. Das lesen wir hier in Vers 1. Sozusagen zu den Auguren, zu den Experten, wenn es um die Frage ging, was denn nun eigentlich zu tun sei. Und eben, was diese Priester, diese Wahrsager ihrem Volk daraufhin mitteilten, das füllt einen bedeutsamen Teil dieses Kapitels. Wir werden uns also mit ihrem Reden, oder soll ich sagen, mit ihrem Gerede zu beschäftigen haben. Und tatsächlich, wenn wir es einmal genau lesen, dann erfahren wir einiges, was sehr aufschlussreich ist. Wir erfahren insofern Aufschlussreiches, als wir erkennen, dass schon damals die Entscheidungsträger des Volkes es geradezu vortrefflich verstanden, mit vielen Worten nichts zu sagen. Auf die Frage der Bevölkerung, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen, antworten die Entscheidungsträger, achten wir auf das erste Wort, wenn ihr die Bundeslade wegschicken wollt. Das ist eure Entscheidung, aber gut, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr zunächst ein Schuldopfer bringen. Und die Leute erklären auch, worin diese Schuldopfer konkret bestehen soll. In 5 goldenen Beulen und 5 goldenen Mäusen, um auf diese Weise, wenn ihr das wollt, dem Gott Israels Ehre zu bringen. Das ist auf jeden Fall klüger. Also wenn es der Gott Israels ist, erinnern wir uns an die Situation in Ägypten damals, dann ist es besser, diesem Gott gewissermaßen entgegenzukommen. Es war also Ausdruck eines gewissen Opportunismus, dass es gerade 5 Mäuse und 5 Beulen waren. Das, so wird uns ja dann in den Versen 17 und 18 erläutert, das lag daran, dass das Land der Philister in 5 Fürstentümer eingeteilt war, wobei jeder Teil eine Provinzhauptstadt zugeteilt war. Bei diesen Ausführungen, da könnte man für einen Augenblick ja den Eindruck bekommen, dass, naja, auch die Priester etwas erahnen. Natürlich haben sie es erahnt. Zumal die Auguren noch etwas erklären, nämlich wie der Rücktransport arrangiert werden soll, nämlich auf dem Wagen, auf dem dann auch die Schuldopfer gelegt werden sollen. Aber dann kommt doch ihr Vorbehalt. Vers 9. Und der Hinweis auf ihre innere Reserve. Sie sagen noch einmal, wenn die Bundeslade den Weg dann hinaufzieht, der zu dem Gebiet führt nach Bet-Schemesh, so hat Gott all dieses Übel zugefügt. Wenn aber nicht, dann ist eins klar, dann wissen wir es. Es war Zufall. Es ist zufällig alles so geschehen. Darin endet zunächst einmal die Rede. Darin mündet sie hinaus. Die Priester der Philister, sie halten eine lange Rede, gehen scheinbar auf die Fragen, auf die Bedenken der Bevölkerung ein. Sie erwägen, was nun angesichts all dieser Katastrophen zu tun ist. Geben aber zum Schluss zu bedenken, naja, es könnte das eine sein, könnte Gott sein, aber es könnte eventuell auch Zufall sein. Wohlgemerkt, sie bestreiten nicht, dass es die Hand des Herrn ist, der gegen sie gerichtet war. Das wäre auch zu direkt gegen das Wissen des Volkes. Nein, sie sagen, es ist möglich, aber sie sagen auch, bewiesen ist hier nichts. Und so kommen sie mit dem Vorschlag, den Transport der Bundeslade mit einem Test zu verquicken. Die Kühe, die den Wagen ziehen, sollen von ihren Kälbern getrennt werden und sie sollen in ihrem Stall verwahrt werden. Und dann müssten ja eigentlich die Rinder, wenn sie ihrem natürlichen Instinkt, ihrem natürlichen Mutterinstinkt folgen würden, zu ihren Kälbern laufen. Und nicht in Richtung Israel. Die Argumentation ist deutlich. Dann wissen wir zumindest, Gott steckt nicht dahinter. Und dann laufen die Rinder los Und entgegen ihrem natürlichen Instinkt, entgegen, ich sag mal, der Versuchsanordnung, die in eine ganz bestimmte Richtung die Sache lenkte, liefen sie in Richtung Grenze Israels. Und bis zu dieser Grenze Israels waren die Honoratioren der Philister nicht bereit, sich den Fakten zu stellen und sich vor Gott zu beugen. Nicht die Fakten anzuerkennen. Bis dahin wollten sie nicht wirklich erkennen, dass es in den Plagen, in den Katastrophen, die über sie gekommen waren, sie es mit dem Allmächtigen, mit dem Heiligen Gott zu tun hatten. Ich war angesichts der deutlichen Hinweise, der schrecklichen Gerichte, die in einer relativ kurzen Zeit über sie gekommen war. Man kann wirklich die Frage stellen, wie kann man da noch das Wort Zufall in den Mund nehmen? Verstehen wir das? Oder begreifen wir es doch so ein bisschen, so ein wenig? Eins war nämlich klar. Nicht so sehr für die Bevölkerung, für die auch, aber vor allen Dingen für die Regierenden stand ja ziemlich viel auf dem Spiel. Nicht nur, dass sie gewissermaßen die Stützen der philistinischen Gesellschaft waren. Ihnen war schlagartig klar, und das ist Mächtigen immer sehr schnell klar, was es bedeuten würde, was es für Folgen haben würde, wenn sie nur einen Augenblick zugeben würden, was ohnehin alle inzwischen wussten, nämlich, dass die Hand des Gottes Israels es ist, der sie hier geschlagen hatte. Denn dann war eins klar, sie hatten bis jetzt einer falschen Ideologie gehorcht. Einer falschen Ideologie waren sie bisher gefolgt. Und das hätte sofort bedeutet den Zusammenbruch ihrer Macht, ihrer Autorität. Und wer will das schon, oder? Ihnen war auch klar, wenn das geht, wenn das stimmt hier mit dem Gott Israels, dann ist das auch der Zusammenbruch der Vorherrschaft des Volkes der Philister über das Volk Gottes. Ihre Reserve, ihr erwägendes Auftreten entsprach also ihrer, ich sag mal, Staatsräson. Und auf diese Weise legten sie dann mit ihrem Gerede eine Objektivität an den Tag, in der man scheinbar auf die Sorgen und Nöte der Bevölkerung einging, sich scheinbar um die Fragen, um die Sorgen kümmerte, die Fragen der Bevölkerung ernst nahm, jedenfalls tat man so, um sich dann, als es wirklich dann darum ging, konkret zu werden, in ein einerseits, andererseits eben Expertengerede zu verflüchtigen. Natürlich, dieses Abwägende macht ja auch Eindruck, oder? Es mutet so objektiv an, so wohltuend. Man hat es hier eben nicht mit einem, ach so unreflektierten Volksempfinden zu tun, sondern mit Expertenwissen. Also kein Stammtischgerede. Und auf diese Weise wird ja auch der Eindruck vermittelt, man habe es mit Menschen zu tun, die trotz all der Untergangserfahrungen in der Gesellschaft eben einen kühlen Kopf bewahren. Diese Leute zumindest, sie geraten nicht in Panik. Zumindest hat es den Anschein. Aber dass sie vielleicht gar nicht so sehr einen kühlen Kopf haben, bewahren, dass sie vielleicht viel klarer wissen, wie schlimm die Situation ist, sondern dass sie nur deswegen so reden, um ihre eigene Autorität so lange wie möglich nicht in Frage gestellt sein zu lassen, so lange wie möglich ihren eigenen Kopf nicht in die Schlinge geraten zu lassen. Wer aus der Bevölkerung durchschaut das schon. Vielleicht erahnen es manche. Natürlich war ja nicht zu bestreiten, unser Volk befindet sich im Augenblick in einer Krise. Das wusste jeder, das sah jeder. Das zeitliche Zusammenfallen mit dem Raub der Bundeslade, ja, das ist irgendwie schon merkwürdig, aber es könnte auch Zufall sein. Werfen wir einmal einen Blick in die Gegenwart. Sehen wir nicht auch heute oft dieselbe Haltung bei den Auguren, bei den Experten, die uns heute in den Massenmedien die Weltlage erklären wollen? Scheinbar sachlich, nüchtern. Da werden Kausalitäten erklärt, gedeutet. Aber immer so, dass auf jeden Fall die Hand des lebendigen Gottes aus der Geschichte weggeredet wird. Und mit dem Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes beziehungsweise mit dem Ungehorsam hat das alles nun wirklich nichts zu tun. Wirtschaftskrise heute. Zusammenbruch des Euro, des Kapitalismus. Man versichert uns, das hat mit allem etwas zu tun, nur nicht mit der Habgier des Menschen. Ausdruck des Kapitalismus. Die nach wie vor weltweite Ausbreitung von AIDS, das hat natürlich nichts mit moralischer Unmoral zu tun, sondern das ist Tragik. Tatsächlich muss uns der Geist Gottes dahin lenken, dass wir Gottes Hand in dem Geschehen dieser Welt überhaupt bemerken, überhaupt erkennen. Dass wir kritisch sind gegenüber all dem, was uns sonst so an Erklärungsversuchen gebracht wird. Ich habe die heutige Wissenschaft, die preist sich ja selbst wegen ihrer Objektivität, ihrer sogenannten Unbefangenheit. Aber wie befangen ist gerade sie, wenn es um Dinge geht, die sie nicht sehen wollen. Und das ist gut. Bereits als Schüler oder als Auszubildender oder als Student kritisch zu sein und diese Wahnidee der sogenannten Unbefangenheit, der sogenannten wissenschaftlichen Objektivität, in der man Gott aus der Welt hinausdenkt, zu durchschauen. So hängt diese Welt nicht zusammen. Gott handelt. Übrigens habe ich den Eindruck, dass die heutige Generation eher die Fragwürdigkeit von dem sieht, wenn man von wissenschaftlich gesicherten Forschungsergebnissen spricht, als das etwa noch zu meiner Zeit, in meiner Generation, während meiner Ausbildung üblich war. Man glaubt den Auguren, den sogenannten Experten, keineswegs mehr alles. Das zumindest ist ein Gewinn der Postmoderne gegenüber der Moderne. Wir sind kritisch geworden gegenüber den Experten. Aber dann bleibt immer noch die Frage, ja, woran orientieren wir uns? Wie objektiv nicht schon damals Untersuchungen angestellt werden, das sehen wir ja auch hier an der Form der Prüfung, die man dafür inszenierte. Es war spottend gegenüber jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es war ein Test, der nun wahrlich nicht im Sinne von 50-50 lief, also entweder dahin oder dahin. Es war ein Test, der klar darauf hinauslief, Wahrscheinlicher ist es, dass die Kühe dann zu den Kälbern laufen. Die Katastrophe, die über die Philister gekommen waren, sind dann nur als Zufall bewiesen. Und zu diesem Ergebnis wollten die Herrschaften ja auch kommen. Aber wie gesagt, es kam dann doch ganz anders. Die Kühe laufen allen natürlichen Prognosen zum Trotz schnurstracks Richtung Israel. Und die Fürsten, die Priester, sie laufen hintendrein. Die Kühe, sie laufen nach Bethshemesh, das war die Grenzstadt, die von Philister aus der Eingang in das Gebirge von Judäa war. Eines ist deutlich, objektiv sind diese Leiter des Volkes keineswegs nüchtern, sind sie keineswegs. Ihr Handeln ist randvoll gefüllt mit Emotionalität und mit dem eigenen Willen zur Macht. In Wahrheit führen die Priester die Menschen ihres Volkes von dem weg, was die Bevölkerung im Grunde schon dunkel weiß, nämlich dass es der Gott Israels war, der hier gerichtsmäßig eingegriffen hatte. Und das Volk war wohl auch bereit, umzudenken, nur weg mit der Bundeslade. Wenn es nur von den Regierenden nicht an der Nase herumgeführt und auch nicht im Stich gelassen worden wäre. Von den Regierenden, und damit sind sowohl die weltlichen Fürsten als auch die Priester, ich sag mal die Theologen der damaligen Zeit, gemeint. Das Volk, es ist inzwischen so fertig, so kaputt, dass es bereit ist, einen guten, einen wirklich hilfreichen Rat anzunehmen, selbst wenn er zunächst unangenehm ist, selbst wenn er zunächst zum Zusammenbruch ihres bisherigen Weltbildes führen würde. Man stelle sich einmal vor, die Fürsten und die Priester hätten angesichts der Situation gesagt, lasst uns ausrufen, eine nationale Demütigung vor dem Gott Israel, zu einer Umkehr möge es kommen. Ähnlich wie es einst in Ninive war, als sich die Bevölkerung Ninives unter der Predigt Jonas demütigte. Nicht? Kapitel 3, Vers 5 in Jona, ich lese es mal. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus, legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und dann heißt es weiter. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf. Er verzichtete mal auf seine Macht. Er legte seinen Mantel ab und hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er, der König, ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, so heißt es weiter, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. So war das einst in Ninive. Nicht mit anderen Worten, der König von Ninive ging dieser Demütigung voran. Er ging seinem Volk voran. Er stand auf von seinem Thron. Er legte seine Würde ab, seinen Mantel ab, zog Bußgewänder an. Aber hier bei den Philistern, da verhielt es sich anders. Die Honoratioren hätten dann nämlich eingestehen müssen, dass sie bisher einer falschen Ideologie, einer falschen Weltanschauung hinterhergelaufen wären. Und sie hätten das Ruder entschieden herumreißen müssen. Und so halten sie sich zurück. Einerseits, andererseits. Möglicherweise war es Gott, aber es kann auch Zufall sein. Und wenn wir aus dieser Perspektive uns noch einmal auf das von den Priestern vorgeschlagene Schuldopfer zu sprechen kommen, erinnern, diese 5 nachgebildeten goldenen Mäuse und diese 5 nachgebildeten Beulen, nun ja, ihr Vorschlag bedeutete nicht gerade, dass sich die Philister in Unkosten gestürzt haben. Das war gegebenenfalls aus der Staatskasse bezahlbar. Wie gesagt, gegebenenfalls. Diese Schuldopfer wurde nämlich auf den Wagen gelegt und wäre dann dargebracht worden, wenn die brüllenden Kühe entgegen aller Wahrscheinlichkeit in Richtung Israels laufen. Es war also gewissermaßen ein Schuldopfer, eine Entschuldigung mit Vorbehalten, mit Bedingungen, mit Berechnungen, mit Einschränkungen. Solche Entschuldigungen kennen wir alle. Gegenüber unserem Nächsten, gegenüber unserer Frau, unseren Kindern. Im Sinne von, naja, wenn ich vielleicht durch mein Verhalten dich verletzt haben könnte oder du dich verletzt fühlst und ein Fehlverhalten meinerseits objektiv eventuell nachweisbar ist, naja, in diesem Fall, Entschuldigung. Aber bitte auf gar keinen Fall so weit gehen, dass das Volk der Philister vor dem Gott Israels seine Knie beugt. Das niemals. Was sehen wir daraus? Wir sehen daraus, wie wichtig es ist, was für Führer, was für Leiter ein Volk hat. Natürlich, ein Volk kann auch aus sich heraus sündigen. Und keineswegs für alles sind immer die da oben verantwortlich zu machen. Keineswegs. Aber doch, wie wichtig ist es, von wem ein Volk geführt wird. Aus der Geschichte erfahren wir hier manches. Allerdings müssen wir dann schon sehr lange zurückgehen. Aber es war vorgekommen, auch hier in unseren Breiten, dass die Bekehrung eines einzigen Fürsten, eines einzigen Königs dazu führte, dass ein ganzes Volk, ein ganzer Stamm zu Christen wurde. Ich erinnere zum Beispiel einmal an die Bekehrung von Chlodwig, dem König der Franken. Aber wie gesagt, das ist schon lange her. Es war um das Jahr 500. Ja, klar, wir haben uns angewöhnt, bei solchen Volksbekehrungen zu sagen, naja, das war nur äußerlich. Das ist konstantinisches Zeitalter. Das ist nur eine äußerliche Christianisierung. Ja, da ist sicher vieles, sehr vieles Wahres dran. Vieles, oh ja. Aber es ist nicht zu bestreiten, dass sich die biblische Verkündigung recht häufig an die Führer, an die Könige wendet. Nur 2 Bibelstellen dazu. Einmal den bekannten Psalm 2, wo Gott sagt, nun denn ihr Könige, handelt verständig und lasst euch sagen, ihr Richter der Erde. Oder denken wir an das, was Daniel eins dem König Nebukadnezar sagte. Wir lesen es in Daniel 4, in Vers 24 oder in manchen anderen Übersetzungen steht es Vers 27. Sagt David, dem damals mächtigsten Mann seiner Zeit: Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Es ist der Auftrag, es ist die Berufung der Leiter, der Führer, der Regierenden eines Volkes, das Beste für sie zu suchen und es auch beispielgebend zu führen. Das Gleiche gilt selbstverständlich auch in kleineren Bezirken, in denen Autorität ausgeübt wird. Nicht, was für einen Segen ist es, wenn man einen Chef hat, der an Christus glaubt, der ebenfalls ein heiliges Leben führt und keine krummen Touren macht, der vielleicht sogar vorangeht, wenn es darum geht, sich vor Gott zu beugen, sich nach den Geboten Gottes zu richten. Was kann ein solcher Mann für ein Segen sein, im Blick auf die Menschen, die ihm untergeordnet sind? Hier macht der Gott, der Herr, die philistinischen Auguren und Wahrsager zuschanden. Sie wollen allein Zeichen bekommen und richteten es so ein, dass es eigentlich in ihrem Sinne laufen musste. Der Apostel Paulus würde sagen, damit sie ohne Entschuldigung sind, wird es ihnen noch einmal gezeigt. Denn gegen alle Gesetze der Natur liefen die Kühe, mit dem Wagen, auf dem sich die Bundeslade und ihre Sühneopfer befanden, zur Grenze hin nach Israel. Und als der Wagen mit der Bundeslade in Beth Shemesh angekommen war und dort die Bevölkerung der Stadt Brandopfer und Schlachtopfer dargebracht hatte, da heißt es dann so vielsagend in Vers 16: Als aber die fünf Fürsten der Philister das gesehen hatten, kehrten sie am gleichen Tag wieder nach Ekron zurück. Sie hatten verstanden. Das war die Götzendämmerung, was sie da gerade gesehen hatten. Ende der Exkursion der Bundeslade Gottes im Land der Philister, im Land der Unterdrücker des Volkes Gottes. Gott gibt hier ein Zeichen. Überlegen wir einmal, ob Gott nicht auch in unserem Leben oft so handelt. Wir wollen es einfach nicht merken. Wir müssten ja umkehren. Wir müssten ja unser Verhalten dann ändern. Wir müssten ja einräumen, dass wir bis jetzt immer noch unser Ich auf dem Thron hatten, unseren Machtwillen. Dann fangen wir an, vielleicht um Zeichen zu beten. Da kann man dann beten: Herr, wenn du da bist, dann gib mir ein Zeichen deiner Existenz. Dann warten wir und warten. Dann klagen wir vielleicht, dass Gott sich so verborgen hält in unserem Leben. Aber die Ursache ist eine völlig andere. Nämlich, dass wir mit verschlossenen Augen durch die Welt laufen und das, was bis jetzt geschehen ist, gar nicht wahrnehmen wollen. Wir lasen in der ersten Schriftlesung heute einen Abschnitt aus Matthäus 15 und dann Matthäus 16. Erst die Geschichte von der wunderbaren Speisung. Es war der 4000, die Speisung der 5000 ist uns ein Kapitel vorher berichtet. Es war also bereits das zweite Mal, dass unser Herr eine riesengroße Volksmenge mit Brot versorgt hatte. Und unmittelbar im Anschluss daran kommen die Pharisäer und Sadduzäer und sagen: Herr, was wir jetzt noch brauchen, das ist ein Zeichen von dir. Und sie sagten das, um ihn zu versuchen. So sagt Matthäus. Wie ist das möglich? Wie ist das bei vernünftigen Leuten möglich, so könnte man fragen, nach so deutlichen Zeichen, die der Herr bis dahin gegeben hatte? Und Jesus kommentiert das auch. Er sagt, es ist ein ehebrecherisches Geschlecht, das nach einem Zeichen verlangt. Da ist jemand, und er ist in seinem Leben vielleicht schwer gebeutelt. Vieles, sehr vieles in seinem Leben ist nicht so gelaufen, wie er sich das in seiner Jugendzeit ausgemalt hat, als er auch noch so Illusionen hatte über das Leben. Ja, er ist schwer gebeutelt. Aber er ist immer noch nicht so am Ende, dass er bereit ist, zu der Lage, in der er sich jetzt befindet, uneingeschränkt Ja zu sagen. Sie ganz aus der Hand Gottes anzunehmen. Er ist elend, bejammernswert. Aber das heißt für ihn noch nicht, dass er nun endlich einmal vor Gott kapituliert und sagt: Herr, ich kriege es sowieso nicht hin und ich will endlich einmal aufhören, gegen dich auch innerlich zu rebellieren. Ich werfe mich ganz auf dich und will dir endlich einmal glauben, dass mir alles zum Besten dient. Auch die Situation, in der ich mich jetzt befinde. Dass ich endlich einmal sage, was auch Paulus dreimal hören musste von seinem Herrn: Deine Gnade genügt mir. Paulus war ein Dreien. Herr, gar nicht. Ich habe einen Pfahl in meinem Fleisch. Was weiß ich, was das war. Vielleicht irgendein physisches Handicap. Vielleicht irgendwas Psychisches. Wissen wir das? Paulus, meine Gnade genügt dir. Aber Herr, ich bin so allein. Und ich muss jetzt nach Korinth und das Einzige, was ich da kriege, das sind Widerstände. Paulus, meine Gnade genügt dir. Herr, ich mache nie Urlaub. Mein ganzes Leben ist nur Schufterei. Und dann sind alle gegen mich. Paulus, meine Gnade genügt mir, genügt dir. Hör endlich einmal auf, innerlich zu rebellieren. Dann musste dieser Paulus lernen, genau damit und vor Gott zur Ruhe zu kommen. Wisst ihr, mancher Hader, manche Bitterkeit, die wir in uns hineinfressen, die zerstört uns, weil wir nicht wirklich Gott vertrauen, dass er uns in diese Situation hineingeführt hat. In unserem Kapitel, da lasen wir, wie Gott, der Herr, sich so langmütig zeigt, dass er dem Volk und nicht zuletzt den Entscheidungsträgern des Volkes der Philister noch einmal dieses Zeichen mit den Kühen gibt. Aber so weit kommt er diesen dumm fragenden verbohrten Menschen entgegen. Bitte missverstehen Sie mich hier nicht. Ich will hier nicht einem Verzweifelten, mutlos machen, wenn er Gott um ein Zeichen bittet. Aber ich sage auch einmal, bete doch auch einmal darum, Herr, öffne meine Augen für die Zeichen, die du mir bereits in meinem Leben gegeben hast. Darf ich hier einmal nur erinnern an das Zeichen der Taufe? Denn es könnte sein, dass es gar nicht daran liegt, dass du mir nicht immer wieder deine Güte, deine Freundlichkeit, deine Gnade gezeigt hast, sondern dass ich es einfach nicht sehen will. Du hast mich bis hierher begnadigt, bis hierher getragen. Du hast gesagt, dass alle Dinge mir zum Besten dienen. Gut, ich sehe es nicht. Ich fühle es auch nicht. Ich erfahre es auch nicht in meinem Leben. Aber ich will dir glauben. Meine Gnade genügt dir, sagt der Herr. Und dann will ich mich rühmen. Was? Meiner Schwachheit. Der Herr ist keineswegs immer sehr erfreut über das Zeichensuchen. Ich erinnere noch einmal, es ist ein ehebrecherisches Geschlecht, das nach einem Zeichen fragt. Dann ist da noch etwas in diesem Kapitel, dieser ja erschreckende Schluss dieses Kapitels. Nicht wahr, dann kommt endlich die Bundeslade zurück. Sie befindet sich wieder auf israelitischem Boden, in Bethschemisch. Da schlug Gott die Stadt mit 70 Mann und dann noch einmal mit 50.000. 50.000. 70 vermutlich aus Bethschemisch. Bethschemisch, das war eine der Priesterstädte. Diese 70 waren vermutlich Angehörige aus dem Geschlecht Aarons. Und die 50 waren dann vermutlich von den Menschenmassen, die herbeigeströmt waren, als es sich herumsprach, die Bundeslade, sie ist wieder bei uns. Ha, die Bundeslade ist wieder da. Und daraufhin wurde das Volk Gottes mit einem großen Schlag heimgesucht. Schweren Schlag. Natürlich stellt man die Frage, was hatte das Volk eigentlich Böses getan? Warum diese Strafe, diese schwere, diese große Strafe? Das heißt hier in unserer Übersetzung in der Schlachter 2000, dass das Volk in die Bundeslade hineingeschaut hatte. Aber das steht nicht da. Wir merken, die Übersetzer hatten auch Schwierigkeiten, das zu erklären, worum es hier ging. Das heißt lediglich, sie hatten die Bundeslade angeschaut. Ist nicht richtig übersetzt. In manchen Übersetzungen ist es auch richtig übersetzt. Aber wir merken, die Übersetzer tun sich hier schwer. Was war eigentlich das, was passiert ist? Wenn wir genau beim Wort, beim Text bleiben, dann haben sie lediglich die Bundeslade angeschaut. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, ihr liebe Leute, was ist denn daran so schlimm? Das ließ sich doch gar nicht vermeiden, deswegen war man doch gekommen nach Bethschemisch. Und als die Bundeslade dort auf dem Acker von diesem Josua herumstand, natürlich wollte man sie anschauen. Aber lesen wir mal genau Vers 13, was da steht. Als sie nun aufschauten, also die Bethschemiter, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Nicht wahr, das Wort schauen oder sehen, es kommt hier dreimal in einem Vers vor. verdächtig häufig. Und tatsächlich denke ich, dass es sich hier um die Art und Weise handelte, wie das Volk sich die Bundeslade anschaute. Das Volk Gottes, es strömte herbei, sah die Bundeslade, aber an Bekehrung, an Umkehr, an Buße dachten sie noch lange nicht. Im Gegenteil, es war für sie wie für eine Art Pokal, wie eine Art Trophäe. Ha, jetzt ist sie wieder da. Sie freuten sich, heißt es in Vers 13. Sie brachten die Kühe da als Brandopfer. Aber eben alles ohne Bekehrung, ohne Buße tun. Davon lesen wir erst im nächsten Kapitel, in Kapitel 7. Es war keine heilige Freude. Es machte sich unter dem Volk stattdessen eine Stimmung des Triumphierens breit. Im Sinn von, jetzt ist sie wieder da. Sie gehört ja schließlich zu uns. Willkommen zu Hause. Aber Gott und auch das Zeichen seiner Gegenwart, die Bundeslade, sind keine Trophäen, die man wie nach einer gewonnenen Meisterschaft im Wir-Gefühl genießen und begaffen kann. Der heilige Gott macht an diesem Gerichtsschlag deutlich, dass er sich nicht verfügbar macht. Weder für die Philister, das hatte er 7 Monate lang demonstriert, und auch jetzt nicht für sein eigenes Volk. Er verfügt über uns, wir nicht über ihn. Und darum gehört die Bundeslade in die Hände Gottes und nicht in die Hand der Menschen. Das hatten sowohl die Philister zu kapieren, und als wir das hörten, da dachten wir noch so ein bisschen, ach, das ist ja lustig, was da passiert. Aber das hat auch das eigene Volk Gottes zu kapieren. Dieser Gerichtsschlag, der hier über dieses Volk kommt, er war schrecklich. Aber er war ein heilsames Erschrecken. Denn endlich führte er einmal zu der richtigen Frage, zu einer Frage, die das Volk Gottes bisher vergessen hatte. Und die Frage, wir lesen sie in Vers 20. Wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Gott ist heilig. Das ist die Botschaft, die Gott damit auch seinem eigenen Volk verkündet. Dann stellen sie nur noch zitternd die Frage, ja, zu wem, wohin soll jetzt die Bundeslade? Da machte sich zum ersten Mal unter dem Volk Gottes Gottes Furcht breit. Da machte sich zum ersten Mal breit, dass man, wenn man vor Gott tritt, es nicht im Triumphgefühl tut oder sonst in irgendeiner Stimmung, sondern dass dieses vor Gott treten nur in Gottesfurcht möglich ist. Und Gottesfurcht ist wahrlich mehr als nur Respekt haben vor Gott. Ich glaube, man hat ja den Eindruck, dass es hier so eine Art Wiederholung der in Philistäa geschehenen Ereignisse war. Nun eben innerhalb Israels, nun also die Reise der Bundeslade von einem Ort zum anderen. Ach, das hatten wir doch schon bei den Philistern, und man wirft gerne schon mal einen Blick in die folgenden Kapitel und fragt, naja, also von Bet-Shemesh ging es dann nach Kirjat Jearim und gab es da noch eine Etappe. Aber so weit lässt es Gott nicht kommen. Aber dieser Warnschuss hier in Bet-Shemesh, der war deutlich. Er war schmerzhaft, er war sehr schmerzhaft. Für Leute, die ja extra deswegen dorthin kamen. Aber er war heilsam. Denn er brachte eines zum Ausdruck. Wer hier Geltung hat, und das sind nicht wir, das ist er, Gott. Und er verschafft sich Geltung. Und so wandert dann die Bundeslade nach Kirjat Jearim. Und dort kommt sie vorläufig zur Ruhe, bis sie dann nach Zion kommt. Aber noch einmal, wir erleben trotzdem hier zumindest den Beginn des Umherziehens der Bundeslade. Und das ist im Prinzip nicht wesentlich anders als bei den Philistern. Und das heißt für uns, Gott ist nicht weniger heilig, wenn er mit uns umgeht, als wenn er mit den Heiden, mit den Ungläubigen umgeht. Es herrscht ja bei uns manchmal so eine Vertraulichkeit, so ein Triumphgefühl. Gott mit uns. Ich wiederhole noch einmal. Die Gottesfurcht, die das Volk Gottes hier am Ende lernen musste, ist mehr als nur Respekt. Wer kann bestehen vor diesem heiligen Gott? Auch unter uns. Vielleicht gerade im eigenen Volk, in der eigenen Gemeinde Gottes, stempeln wir Gott ab zu einem, der uns verfügbar sein muss. Der wird gerade dadurch missbraucht und gerade dadurch außen vor gelassen. Steht er gerade deswegen nicht als Herr, als Gott im Mittelpunkt? So ging es schon unserem Herrn. Im Blick auf sein Volk musste er sagen, die Füchse haben Höhlen. Die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Und schlussendlich führte sein Weg ans Kreuz, außerhalb des Lagers, wie der Schreiber des Hebräerbriefes betont. Es ist gut, wenn auch wir einmal diese Frage stellen, wer kann eigentlich vor dem Angesicht Gottes bestehen? Und sehen Sie, wenn wir am Anfang der Predigt noch vielleicht für einen Augenblick bemerkten, wie humorvoll doch dieses Kapitel ist, wie erheiternd, wenn wir an die Philister denken, an die anderen, an die Fürsten der Philister, an das Gebrüll der Rindviecher, hier angesichts des Schlusses, in dem es um das Volk Gottes, also um uns geht. Und wir da mit der Frage konfrontiert werden, wer kann denn bestehen vor dem heiligen Gott? Spätestens da kann uns diese seichte Heiterkeit im Halse stecken bleiben. Dann ist wirklich Schluss mit lustig. Denn Gott verschafft sich Geltung. Das sollten wir sehen, erkennen, verstehen, wer Gott ist. Und wenn wir vor dem Angesicht Gottes, vor seiner Heiligkeit bestehen können, dann nur wegen seiner Erwählung. Nur wegen seiner Gnade, nur wegen des Sühnopfers von Christus, nur deswegen kann der heilige Gott durch den Heiligen Geist unter uns wohnen und es bleiben. Als die Bundeslade hier nach Bet-Shemesh kam, da hatte die Bevölkerung von Bet-Shemesh nicht damit gerechnet. Es war für sie sogar überraschend. Sie waren gerade voll eingespannt mit der Weizenernte So lesen wir hier. Nein, sie waren nicht vorbereitet auf das Kommen der Bundeslade. Geschweige denn, dass man inzwischen, man hatte ja 7 Monate auch Zeit, nach den 2 furchtbaren Niederlagen, Buße zu tun. Aber nein, darauf war man nicht gekommen. Das werden wir erst im folgenden Kapitel lesen. Und doch, die Bundeslade kommt bereits zum Volk Gottes. Und das allein aus Gnade. Amen.